Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Wir haben heute Oliver Hirschfelder zu Gast, Senior Strategy Manager und Strategy Sustainability Consultant bei Siemens Energy. Und ich freue mich, dass wir heute auch den Bereich über Nachhaltigkeit, Sustainability für Data Science Projekte berücksichtigen und auch die Herausforderungen bei Data Science Projekten, um Sustainability und auch Nachhaltigkeit zu generieren. Oliver, möchtest du dich kurz vorstellen, bevor wir in die Themen dann reinspringen?
Ja, sehr gerne und auch herzliches Hallo von meiner Seite. Freut mich, hier zu sein. Mein Name ist Oliver Hirschfelder. Ich bin, wie schon gesagt, bei Siemens Energy, dort im Bereich Corporate Strategy and Sustainability und arbeite als sozusagen Inhouse-Consultant für Strategie- und Nachhaltigkeitsthemen.
Ja, mit welchem Thema fangen wir an? Vielleicht erstmal die Seite. Wie bringt man Sustainability und Nachhaltigkeit in Data Science Projekten rein? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich sehe es selber oft in der Praxis, dass es nicht so stark berücksichtigt wird oder vielleicht gar kein Thema ist. Das hat auch sehr viele Herausforderungen. Hast du Tipps, wie man jetzt seine Data Science Projekte nachhaltig machen kann oder was man wirklich dann reinbringen kann, wie man es messen kann, wie man einfach da weiterkommt?
Ja, ist eine interessante Frage. Also ich sehe so das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen als Querschnittsfunktion. Ne? Die betrifft uns immer wieder, ob es jetzt im Bereich Data Science ist, im Bereich Einkauf, Forschung, Entwicklung oder vielleicht auch bei unseren Produkten. Das heißt, es ist immer so ein wiederkehrendes Thema, das jetzt nicht ganz spezifisch nur in einer Schublade, würde ich es mal nennen, verortet ist, ne? Sondern immer wiederkehrend kommt. Und ich würde die Frage mal andersrum beantworten. Was kann Data Science tun oder wie kann Data Science hilfreich sein, um Nachhaltigkeitsprojekte zu unterstützen? Weil ich glaube, da wird ein ganz, ganz großer Schuh draus, weil natürlich wie bei vielen Themen braucht Nachhaltigkeit auch Daten unter anderem und diese Daten zu erheben, zu generieren, sinnvoll, transparent aufzubereiten und zu strukturieren. Ich glaube, da könnte Data Science eine ganz große Hilfe sein für viele Unternehmen.
Und was sind da die Probleme dann, wenn die Daten strukturiert werden oder in den Projekten? Was siehst du da häufiger als Herausforderungen?
Ich sehe ganz grob zwei große Herausforderungen. Das eine ist die Datenverfügbarkeit und das andere ist die Datenqualität. Datenverfügbarkeit, was meine ich damit? Dass nicht alle Daten regelmäßig und kontinuierlich erhoben werden. Also ich nehme ein Beispiel, vielleicht auch aus dem Privatleben, aber bei Unternehmen wird es manchmal nicht wesentlich anders sein. Wenn es um den Stromverbrauch geht, dann haben wir heute meistens noch einen Stromzähler. Das heißt, wir gehen einmal im Jahr in den Keller, lesen den Stromzähler ab und schreiben den Wert auf und schicken ihn dann per E-Mail oder über eine Homepage zu unserem Stromlieferanten. Und das Gleiche passiert bei vielen Firmen natürlich genauso. Es geht einer in den Keller und liest den Zähler ab. Das heißt, da ist natürlich die Datenverfügbarkeit nur mangelhaft gegeben, nämlich einmal im Jahr, in dem einer wirklich den Zähler abliest. Da könnte ich mir schon vorstellen, über Smart Meter, über Verknüpfung, über eine transparente Datenaufbereitung, Haltung und überhaupt Generierung mehr Daten zu haben, als man jetzt bislang hat. Das wäre Verfügbarkeit. Das andere ist die Datenqualität. Das heißt, auch da könnte ich mir vorstellen, dass Data Science helfen kann, über Algorithmen Daten zu checken. Das heißt, passt der Wasserverbrauch des Vorjahres mit dem Wasserverbrauch heute? Es gibt ja gute Gründe, warum der abweichen kann. Oder passt der CO2-Ausstoß in Bezug auf den Output meiner Fertigung? Das kann variieren, weil ich Maßnahmen gemacht habe, aber man kann es natürlich auch über intelligente Programme erstmal zum Vorjahr oder innerhalb des Unternehmens vergleichen. noch intelligentere Programme würden das vielleicht zu einem Schnitt vergleichen, der in der Industrie vorherrscht.
Also zwei ganz wichtige Punkte. Datenverfügbarkeit ist natürlich der Klassiker in allen Firmen, wie ich sehe, oder oft ist, dass man anfängt mit coolen Ideen, coole Algorithmen und irgendwann merkt man, man kommt nicht an die Daten ran, entweder sind es irgendwelche Datenschutzthemen, können nicht erfasst werden, wie du schon gesagt hast, man kommt nicht in den Keller, hat kein Gerät, muss es manuell eintragen, auch in Produktion ist es oft so, dass vielleicht dann doch noch manuell per Hand einige Bereiche dann aufgeschrieben werden, das wird dann übertragen in eine Excel-Tabelle, es gehen Daten verloren, es ist ein langsamer Prozess, man kann nicht viele Daten erfassen, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt und natürlich auch die Datenqualität, also wenn die schlechte Daten reinkommen, dann kann man noch so viel optimieren und trainieren im Algorithmus, es werden dann schlechte Ergebnisse rauskommen, da kann man nicht dann bunter erwarten und deswegen dann auch die Möglichkeiten, um diese zu verbessern. Gehen wir vielleicht nochmal dann in die andere Richtung, wenn ich jetzt hier wir haben jetzt ein Data Science Projekt, also wir setzen das jetzt auf. Und wie kann man jetzt auch einen nachhaltigen Mehrwert generieren? Also, dass man auch was für die Gesellschaft vielleicht zurückgibt, wenn man es vielleicht im Online-Shop ist, dass man sagt, man optimiert die Packung vielleicht, dass man weniger Material verbraucht, weniger Retouren. Das ist zwar auch ein Kosten für, oder ja, sag mal, Kostenersparnis fürs Unternehmen, aber natürlich auch für die Umwelt. Oder wenn da jetzt wirklich kein Mehrwert direkt vielleicht da ist für das Unternehmen. Hast du dazu auch Ideen, wenn man da vorgehen kann?
Ja, ich glaube, es kommt ein Punkt, müssen wir vielleicht nochmal einen Sprung zurück machen. Wir sind schon ziemlich sehr reingesprungen. Was heißt denn überhaupt Nachhaltigkeit? Weil sozusagen im unternehmerischen Kontext wird nachhaltig heute häufig als ESG definiert, das heißt Environment, Social and Governance. Das ist sozusagen, und du hast schon angekündigt, der weiße Elefant ist nicht im Raum, das sind die Finanzen. Und im eher akademischen Umfeld wird Nachhaltigkeit häufig definiert als Financial Performance, also die Finanzen, ökologische Performance, also sprich Environment, Umwelt und sozialer Ausgleich. Das heißt, hier sieht man ganz deutlich, wo die Schnittstelle ist zwischen den Finanzen, Umwelt und Sozialen. Jetzt nehmen wir das Beispiel nochmal, das du aufgezogen hast, zum Thema Verpackung und Optimierung. Das heißt, wenn ich ganzheitlich denke und wirklich diese drei Elemente sehe, Finanzen, Umwelt und Soziales, dann kostet mich vielleicht eine andere Verpackung erstmal Geld. Oder die Anzahl der Retouren trägt natürlich positiv beim Unternehmen dazu bei. Es ist ja auch ein administrativer Aufwand, es ist ein logistischer Aufwand. Aber es trägt natürlich auch einen ganz großen Nutzen für die Gesellschaft bei. Und dieser gesellschaftliche Nutzen, der wird nicht unbedingt dem Unternehmen 1:1 gut geschrieben. Das heißt, man wird vielleicht in diesem Fall als nachhaltiger wahrgenommen oder man ändert die Verpackung, dann wird man vielleicht als grüner wahrgenommen. Aber das heißt noch nicht zwangsläufig, dass diese Wahrnehmung gleichzeitig zu mehr Umsatz führt oder zu einer besseren Profitabilität. Und das kommt stark aufs Unternehmen drauf an, genau mit diesen, ich nenne es mal, Dimensionen zu spielen und genau diese Spannungen, die zwischen den Dimensionen herrschen, auszugleichen. Das heißt also, was kann ich wirklich tun, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, wirklich nachhaltiger gesamtheitlich zu begreifen und nicht auf ESG zu reduzieren. Und das andere ist zu schauen, wo habe ich den Nutzen, wo kann ich den größten Nutzen heben? Und das ist natürlich in der Tat die Herausforderung, wie muss ich Geschäftsmodelle aufsetzen, um genau an diesen Nutzen zu kommen?
Danke nochmal für die Ausführung. Ich muss natürlich erstmal wissen, was ist Nachhaltigkeit mit ESG? Ein sehr spannendes Thema. Wie kriegt man das jetzt hin, dass es nachhaltig dann betrachtet wird? Klar, mein Manager oder auch ein Unternehmen hat natürlich einen Fokus auf, sagen wir mal, Gewinnoptimierung oder Mehrwert zu bringen für den Kunden, dass er einen Mehrwert hat. Hat vielleicht die Umwelt nicht direkt auf dem Schirm? Gibt es da vielleicht Ansätze, dass man sagt, okay, man berücksichtigt die mit oder man hat verschiedene Positionen bestimmt oder bringt bestimmte Abteilungen noch mit in das Projekt mit rein, die sich vielleicht darum kümmern? Oder gibt es da irgendwelche Ansätze, die man fahren kann?
Ja, ich denke, ein Ansatz unabhängig von Nachhaltigkeit ist, ich denke, eher so ein ganzheitlicher Ansatz. Ich muss sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette betrachten. Das heißt, wie source ich, also wie beziehe ich Materialien von meinen Lieferanten, wie verarbeite ich sie und wie gebe ich sie dann natürlich auch entsprechend an Kunden weiter. Und ich glaube, wenn ich jeden einzelnen Schritt optimiere, dann kommt vielleicht nicht das Gesamtoptimum raus. Das heißt also, ganz konkret auf deine Frage, in dem spezifischen Fall, nehmen wir wieder die Verpackung, das finde ich ein schönes Beispiel, will ich mich mit der gesamten Wertschöpfungskette an einen Tisch setzen, zu sagen, wo kann ich es dann tatsächlich optimieren? Das ist der Logistiker, der dazwischen ist, sozusagen deine Materialien oder deine Produkte zum Kunden zu bekommen. Es mag eine ausgewählte Anzahl an Kunden sein, je nachdem, B2C oder B2B, ist ein bisschen einfacher oder schwieriger, sozusagen zu schauen, was ist denn der Nutzen, dass sie diese Retouren haben? Also warum, wie kann ich denn die Retouren vermeiden? Ja? Liegt es daran, dass ich mich nicht entscheiden möchte? Wie kann ich sozusagen diese Entscheidungsmodelle verändern? Ja? Gibt's eine, muss ich vielleicht das ganz anders denken, dass die Rücknahme irgendwie anders erfolgt? Ja? Dass es vielleicht einen Graumarkt gibt, dass ich es als Gebrauchprodukt weiterverkaufen kann? Biete ich dann vielleicht als Unternehmen eine Plattform an, diese Graumarktprodukte zu verkaufen? Also wäre sozusagen eine ganz andere Lösung, als sozusagen zu sagen, es gibt keine Retouren mehr im Leben. Ja? Und sozusagen. Ja. Und darum also, denke ich eben, ist Nachhaltigkeit eine Querschnittsfunktion, die sozusagen quer reinkommt. Also ich mache es nicht nur aus Nachhaltigkeit, sondern ich mache es, weil mir Nachhaltigkeit wichtig ist, mache ich Prozesse anders. Ja.
Und als Beispiel wäre dann praktisch nicht fokussiert betrachten, sondern ganzheitlich, dass man jetzt sagt, man optimiert jetzt nicht nur die Verkäufe, also ein Algorithmus ist natürlich vielleicht die Empfehlung zu optimieren, dass man so viel wie möglich verkauft, aber ganzheitlich wäre dann auch zu schauen, dass man vielleicht nur das verkauft, was auch wirklich verwendet wird oder dass vielleicht Pakete zusammengefasst werden, nicht einzeln verschickt. Das wäre dann der ganzheitliche Ansatz, dass man einfach sagt, okay, man macht nicht nur die Insellösung, sondern einen ganzheitlichen Ansatz, was natürlich auch bei anderen Data Science Projekten immer mit berücksichtigen sollte, damit man dann ja auch langfristig das optimieren kann. Und dazu vielleicht auch noch eine Frage, gibt es da auch Unterstützung vielleicht vom Staat, dass sie wirklich sagen, okay, wir fördern Umweltschutz in Data Science, also ich kenne von Startups, da gibt es schon Förderung von staatlicher Seite und ja oft werden ja die Nachhaltigkeitsthemen auf die Gesellschaft ausgelagert, wenn es irgendwelche CO2-Ausstoß ist, was die Gesellschaft tragen muss, vielleicht gibt es da auch Förderungen vom Staat, da kennst du dich damit aus?
Also in dem Fall, da kenne ich mich nicht aus in dem Bereich Förderung vom Staat. Das muss man, glaube ich, in die Welt reinschauen. Andere. Ist auch ein bisschen industriespezifisch, ne, ja. Je nachdem, wo man hingeht. Ja.
Na, ich glaube, das ist vielleicht auch noch nicht in dem Bereich auf dem Radar. Habe ich auch noch bisher noch nicht gehört, deswegen nur die Frage.
Es ist meistens, wenn man sozusagen in der Kategorie denkt, gibt es meistens jetzt nicht eine Förderung, sondern ein Malus-System. Das heißt, wenn ich zum Beispiel CO2-intensiver bin, dass ich einen CO2-Preis bezahlen muss, ja? Es mag, und da, aber wie gesagt, kenne ich mich nicht aus, in einzelnen Fällen natürlich auch eine Förderung geben, dass ich sozusagen, was auch immer es heißt, umweltfreundlich oder nachhaltig agiere. Ja? Es kann ja auch eine Förderung geben, dass ich irgendwie nachhaltig einkaufe. Ja? Aber derzeit wird es eigentlich eher andersrum gemacht, dass es ein Gesetz gibt, das Lieferanten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass ich sozusagen einmal meine Prozesse entsprechend anpassen muss. Das sind aber einfach verschiedene Themen, ne? Und Logiken.
Ja, das ist ein Ansatz, das stimmt, das kenne ich dann auch vom Datenschutz ist es ja ähnlich, dass es Anforderungen gibt vom Staat, der macht dann seine Regeln und dann müssen sich die Unternehmen dazu anpassen. Also es gibt keinen Bonusanreiz wie bei Startups, sondern einfach Gesetze, die irgendwann rauskommen, die man dann mit berücksichtigen muss. Jetzt haben wir schon zwei Ansätze, also zum einen die Datenverfügbarkeit und nochmal das ESG-Gesetz. Hast du noch andere Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit mit Data Science und Datenanalysen?
Ich denke, wir hatten ja die Verfügbarkeit und die Qualität von Daten. Ein anderer Punkt, der wird wahrscheinlich aus dem Data Science-Blickwinkel nicht besonders neu sein, ist eine gewisse Heterogenität der Daten. Weil, wenn wir jetzt mal die Daten anschauen, dann kommen sie nicht zum einen aus verschiedenen Systemen. Ich denke, damit kann Data Science ganz gut umgehen. Aber sie sind deswegen heterogen, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch erhoben werden. Also manche monatlich, manche quartalsweise, manchmal nur jährlich. Sie haben vielleicht auch eine andere, es ist einfach eine andere Art der Datenbereitstellung und der Datenberichterstattung, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich rede über Kennzahlenbereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne? Fluktuationsquote, Einstellungen nach Region, nach Geschlecht, nach Alter, dann ist ja von der Struktur der Daten eine andere Datenstruktur als CO2-Emissionen, die dann berechnet werden aufgrund des eigenen Betriebs von irgendwas oder der Lieferkette oder des Verkaufs von Produkten. Das heißt, diese Generierung von Daten ist gänzlich anders. wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass neben diesen ganzen zahlengetriebenen Daten auch, ich nenne es mal, andere Daten reinkommen, die qualitative Natur sind, die beschreibend sind, die Managementsysteme beschreiben oder die überhaupt einen beschreibenden Charakter haben, dann muss ich ja sozusagen mit dieser Beschreibung wieder ganz anders umgehen als mit quantitativen Daten. Und darum denke ich, ist vielleicht die Daten ein bisschen heterogener, als wenn man jetzt eine Finanzberichterstattung optimiert oder einen sehr spezifischen oder sehr engen Bereich mit Data Science optimiert, ja.
Hast du noch Beispiele zu den heterogenen Daten? Das ist natürlich immer eine Herausforderung, verschiedene Datenquellen einzulesen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Maschinendaten wahrscheinlich ausgelesen werden. Die sind ja vielleicht, ja, sagen wir mal, semi-strukturiert. Also jede Maschine hat wahrscheinlich andere Logdateien, andere Formate. Aber dennoch hat man wenigstens die Dateien, als wenn jemand von Hand irgendwelche Parameter aufschreibt. Hast du da noch ein paar Beispiele für die heterogene Datenquellen?
Also genau, Maschinendaten sind ein super Beispiel, weil Maschinendaten bedeutet dann natürlich auch meistens Energieverbrauch oder teilweise je nach Maschine halt auch Wasser oder Wärmeverbräuche. Ich nenne es mal so, ganzen Wasserverbräuche muss man ja auch irgendwie generieren. Gibt es noch Finanzdaten, die noch reinkommen? Wenn man zum Beispiel irgendwie einen KPI berechnet, eine Intensität wird meistens zum Umsatz oder Auftragseingang berechnet. Das heißt, da spielen natürlich dann auch Finanzdaten eine Rolle, die reinkommen. Es spielen dann ganz andere Daten, ich nenne es aus dem Bereich Compliance, eine Rolle. Wenn man sagt Compliance Cases, könnte ja auch ein KPI sein, ne? Anzahl der Compliance Cases ist vielleicht erst ein Spätwarnindikator. Der ist wiederum anders in der Struktur als Daten, die zum Beispiel sagen, Trainingsaufwand in einem bestimmten Bereich zum Business Conduct Guidelines zum Beispiel, ne, das, oder Antikorruptionstrainings, ja, das ist sozusagen ein ganz anderer Datenzugang, weil man dann aus den ganzen Trainings bekommt, ne, das ist auch wieder ein ganz anderes KPI, weil es eher Frühwarnindikator ist, das vermeidet, dass man vielleicht Compliance-Fälle hat, wenn die eigentlich Berichterstattung war. Compliance-Fälle werden später ein Indikator, weil es ja schon passiert ist. Und somit haben wir sozusagen da die Heterogenität zwischen eben, wann wird es bereitgestellt, also wie häufig sozusagen, monatlich, quartalsweise, jährlich, dann aber auch, ist es ein Frühwarn- oder Spätwarnindikator. Wenn ich Strom verbraucht habe, ist er schon verbraucht, dann kann ich anhand dessen nicht mehr steuern. Ich bräuchte also sozusagen ein Vorhersagen, ein Prognosesystem, ja, um sozusagen Stromverbräuche zu prognostizieren, um dann auch zu schauen, was waren sozusagen meine Prognose und was ist mein Ist und wie weiche ich das ab, dass ich auch steuernd eingreifen kann. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich mache sozusagen die ganze Datenanalyse und die Datenhaltung ja mit einem Ziel und Zweck oder mit zwei vielleicht. Das eine ist das Reporting, weil man es reporten muss, und das andere, ich möchte ja steuern und managen. Und das Steuern und Managen, da brauche ich ja sozusagen Eingriffsmöglichkeiten. Und wenn ich es nur einmal im Jahr erhebe, dann ist der Eingriff, ja, weg, zumindest in dem Jahr.
Ja. Was ist dann so der Zeithorizont, apropos Eingriffsmöglichkeiten? Also mal klar, man monitort, hat dann KPIs, dass man Eingriffe machen kann. Ist es da anders bei Projekten in Sustainability, vielleicht für einen klassischen Data Science-Projekten? Also bekommt man auch gleichen Mehrwert? Oder dauert es manchmal, bis man alles aufgesetzt hat oder auch bis man dann die Erkenntnisse bekommt? Oder den Mehrwert?
Also ich glaube, sehr generisch gesprochen sind die Projekte relativ ähnlich. Es gibt immer Projekte mit sogenannten Low-Hanging Fruits. Da kommt man auf eine Idee, die man vielleicht vorher nicht hatte, weil man sich ja nochmal die Daten genauer angeschaut hatte. Und wenn die gehoben ist, dann muss man, glaube ich, wirklich intensiv in tiefer reingehen. Das gibt es, ich glaube, bei jedem Projekt. Das ist, glaube ich, sozusagen das Übereinstimmende über alle Projekte. Das vielleicht etwas Spezifische für das Thema Nachhaltigkeit ist, wenn ich aus einer Investitionssicht komme, ne? Ich könnte es ja auch vergleichen mit Forschung- und Entwicklungsprogrammen zum Beispiel. Ja? Ich investiere heute, ich forsche und mit einem gewissen Zeitversatz kommt ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung auf den Markt. Das heißt, ich habe ein klares Invest und ich habe einen klaren Nutzen, nämlich in Form eines besseren Produkts, das andere Kundenanforderungen bedient. Bei Nachhaltigkeit habe ich eine ähnliche Logik. Das heißt, ich investiere heute, ich habe einen bestimmten Zeitverzug und jetzt ist der Nutzen vielleicht nicht immer 100% im Unternehmen, sondern es gibt auch einen gesellschaftlicheren Nutzen, der das Unternehmen übersteigt. Das heißt als Beispiel, wenn ich heute Maßnahmen ergreife, nehmen wir gerade jetzt in Deutschland die Energiewende, CO2-neutral zu werden. Das heißt, ich stelle mein heutiges Verfahren von vielleicht einer Gasfeuerung um auf strombasierte Lösungen. Das heißt, ich muss heute investieren, das kostet erstmal. Den Nutzen, CO2 zu vermeiden, hilft mir natürlich. Vielleicht im günstigen Fall ist der neue Prozess noch günstiger. Aber der größere Mehrwert ist natürlich bei der Gesellschaft, dass man weniger CO2 emittiert und somit weniger zum Klimawandel beiträgt. Das heißt, hier eine Verbindung zu schaffen zwischen, was ich nenne, Seed und Harvest. Also ich sähe heute und ernte morgen. Und sozusagen auch eine Verbindung zu schaffen von dem, der heute investiert, zu dem morgigen Ernter, der die Ernte einfährt. Das ist, glaube ich, ein Thema, das anders ist bei Nachhaltigkeit als vielleicht Innovation oder vielleicht manch anderen Data Science Projekten. Die Nutzenverteilung ist sozusagen eine diametrale Nutzenverteilung oder eine nicht homogene Nutzenverteilung, je nachdem.
Ja, sehr schönes Beispiel mit Seed und Harvest. Also bei vielen Projekten auch in der Wissenschaft, bei Investitionen muss man erstmal investieren, um dann den Nutzen rauszubekommen. Danke soweit für den Podcast. Ich denke mal, wir haben jetzt spannende Themen gesehen. Zum Abschluss, hast du dann noch ein paar Tipps für Data Science Anfänger oder vielleicht für Anfänger in Projekten mit Nachhaltigkeit, die Analysen machen möchten?
Vielleicht eine Beobachtung aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Die eine ist, zu überlegen, was heißt Nachhaltigkeit fürs Unternehmen? Wie definiere ich es im Unternehmen? Ich hatte ein Beispiel gebracht. ESG ist sehr, sehr häufig im Unternehmen vertreten. Welche Vor- und Nachteile hat das? Und dann vielleicht auch zu schauen, mache ich nicht einen Piloten, mache ich so ein Proof of Concept und gehe da vielleicht ein bisschen tiefer rein und skaliere den und mache sozusagen andere Themen im Bereich der Nachhaltigkeit. Warum wäre das sozusagen meine Vorzugsdenkweise? Weil ich glaube, das Thema ist zu breit, wenn ich es in der ganzen Breite abdecken möchte, ne? Die ganzen Perspektiven, ob es jetzt E, S und G sind oder Finanzen, Umwelt und Soziales, das ist das Thema zu breit und da verzettelt man sich wahrscheinlich leicht. Darum würde ich eher es in Scheibchen schneiden und sozusagen tief gehen und von Tiefen dann das im Verstanden haben, wo die Daten herkommen, wie die in der Datenstruktur sind und wie sie erhoben werden, was auswertbar ist. Um vielleicht auch dem Management ein bisschen einen Geschmack zu vermitteln, was alles möglich ist, um es dann sozusagen zu kopieren und zu skalieren.
Okay, sehr schöner Tipp. Ich glaube, es ist auch schon mal wichtig, immer mit einem Piloten im Data Science Bereich anzufangen, bevor man dann groß aufsetzt und wie du schon gesagt hast, vielleicht kommt man gar nicht an die Daten ran. Datenverfügbarkeit ist nicht gegeben, also erstmal klein anfangen. Aber dann auch bei Nachhaltigkeit nicht das Gesamtbild vergessen, sondern wahrscheinlich dann groß denken, klein anfangen, um das Management zu überzeugen und weiteres Budget sozusagen zu halten für das Ausrollen des Projektes. Ja, vielen Dank, Oliver, für den Beitrag. Es waren spannende Themen über die Nachhaltigkeit, Sustainability, ganz anderer Aspekt, den ich bei mir persönlich oder im Projekt, wo ich jetzt öfter sehe, doch nicht so im Vordergrund steht. Und ich denke mal, das ist ein sehr wichtiges Thema, was jeder in seinen Data Science Projekten mitdenken sollte. Vielen Dank, Oliver.
Ja, vielen Dank. Hab mich gefreut, bei dir zu sein.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.